CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von CF Podcast Genau mein Fall. Einem Podcast rund um spannende Entscheidungen aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Mein Name ist Michel Kaminski, ich bin Patentanwalt und wie immer ebenfalls dabei ist Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard, schön, dass du da bist.
Hallo Michel.
Es wird interessant und spannend, jedenfalls für mich, denn du hast heute einen Fall aus dem gewerblichen Rechtsschutz für uns mitgebracht. Ich weiß nicht, worum es geht und bin vielmehr dafür verantwortlich, zusammen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen frischen, unbefangenen Blick auf den Fall zu werfen, sozusagen. Ich bin gespannt, worum es geht und du darfst eigentlich loslegen, Reinhard.
Ja, dann fange ich mal an. Auch ich habe diesmal, wie du das letzte Mal, einen Fall eines Landgerichts mitgebracht. Mhm. Also nicht gewartet, bis hier BGH oder vielleicht sogar EuGH irgendwann mal entscheiden wird.
Okay.
Bei mir ist aber weniger der Hintergrund, dass die Fragestellungen vielleicht irgendwann nicht mehr von Bedeutung sein könnten. Da ist wahrscheinlich das Gegenteil der Fall, weil der Fall eine sehr hohe praktische Relevanz hat und die Fragen, die da besprochen worden sind.
Ja.
Und aufgegriffen habe ich es, weil der Fall oder das Urteil mit viel Spannung erwartet wurde, weil es das erste war, was sich mit diesem Komplex der Fragestellungen europaweit beschäftigt hat und ich sag mal, alle so ein bisschen gespannt drauf gewartet haben, wie denn die erste Gerichtsentscheidung hier ausfällt.
Okay.
Und zwar geht es um das Spannungsverhältnis zwischen den Urheberrechten an digitalisierten Werken, die im Internet häufig auch frei verfügbar sind, und der Nutzung solcher Werke für künstliche Intelligenz.
Spannend.
Für KI-Anwendungen.
Lernen und das Training von der KI zum Beispiel,
genau,
die dann auf solche Sachen dann auch Zugriff haben.
Genau, und da gab es tatsächlich bisher kein Urteil zu und jetzt hat sich das Landgericht Hamburg das erste Mal mit einer konkreten Fragestellung oder einer konkreten Fallkonstellation damit befassen müssen.
Ja.
Das Urteil ist aus dem September 2024. Mhm. Ich habe nicht ganz rausgefunden, wobei ich es aber fast vermuten würde, ob da gegen Berufung eingelegt wurde, gegen das Urteil. Also wahrscheinlich wurde Berufung eingelegt, aber zumindest, also kann man klar erwarten, wir haben jetzt hier mal eine erste Entscheidung in der Sache, aber da wird es noch viele andere geben und ob die anderen Gerichte das jetzt auch genauso sehen wie das Landgericht Hamburg, das wird man vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle hinterfragen können und trotzdem ist das Urteil viel behandelt worden und in einigen Punkten dem Landgericht auch durchaus Zustimmung gegeben worden und auch gelobt worden, wie ausführlich doch die Begründung erfolgt ist, obwohl es vielleicht teilweise nicht so notwendig war. Mhm. Aber es gibt uns jetzt, denke ich, und auch allen mal so eine erste Leitlinie, wie man denn damit wohl umgehen könnte.
Okay, ja, dann kann ich verstehen, deine Andeutung, dass das mit Spannung erwartet wurde und wahrscheinlich auch in nächster Zeit nochmal durchaus in der einen oder anderen Form relevant werden wird.
Genau, ja. Genau. So, die Beklagte hier in dem Fall ist ein gemeinnütziger Verein. Also man kann da relativ leicht herausfinden, dass der Verein Laon e.V. ist. Also ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig ausspreche, aber es ist aber ein deutscher Verein tatsächlich. Und der kümmert sich darum, dass er offene Datensetzung zur Unterstützung der Forschung im Bereich des maschinellen Lernens bereitstellt. Und es ist aber so, dass diese Datensätze auch durchaus durch kommerzielle Anbieter für das Training von KI-Systemen genutzt wird. Mhm. Also eben nicht nur, also für diesen primären Zweck, den der Verein verfolgt, nämlich das halt für die Forschung bereitzustellen, sondern dass eben auch tatsächlich in kommerziellen KI-Systemen eingesetzt wird. Die Datensätze, die der Verein bereitstellt, da geht es um Bild-Text-Paare, die dann öffentlich auch frei und also kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das ist so eine Art Tabellendokument, das enthält Hyperlinks zum Internet öffentlich abrufbaren Bildern beziehungsweise Bilddateien und daneben weitere Informationen, unter anderem eine Bildbeschreibung.
Okay.
So, das heißt, in dem Datensatz ist das Bild als solches, also Foto oder was auch immer für ein Bild, nicht enthalten, sondern das ist nur verlinkt und auf die Stelle im Internet, wo man es finden kann. Aber es sind Informationen in Textform zu dem Bild, also was man auf dem Bild sehen kann. etc.
Insofern aber auch verständlich, dass das vielleicht relevant ist fürs maschinelle Lernen, dass man
genau,
da diese Verknüpfung zwischen
grade,
Bild und Text
hat. Gerade die Verknüpfung ist da relevant, genau. Der Datensatz umfasst also insgesamt über 5 Milliarden entsprechende Bildtextpaare, okay, also relativ große Datenmenge. Und kann eben auch für das Trainieren sogenannter generativer künstlicher Intelligenz genutzt werden. Ja. Genau, der Datensatz wurde schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 erstellt. Das ist so ungefähr auch der Zeitpunkt, wo dieser Verein gegründet wurde. Der Verein macht aber Folgendes und darum geht es jetzt eben auch konkret. Die greifen auch schon bestehende Datensätze eines US-Anbieters. Ich glaube, das ist Common Crawler, heißen die, zurück, die eigentlich so dieses eigentliche Webcrawling machen. Also die im Grunde quasi quer durchs Internet forsten, wo es halt im Grunde Bilder gibt und dazu halt eben auch schon Datensätze erstellen mit textlicher Beschreibung dieser Dateninhalte. Und diese vorhandenen Datensätze hat sich im Grunde der Beklagte hier, der gemeinnützige Verein, zunutze gemacht. Und dann wird eine Software seitens des Beklagten angewendet, die auch über die vorhandenen Hyperlinks quasi in diesem Originaldatensatz die dahinterstehenden Bilder herunterladen aus dem Internet und eben auch separat speichern. Also da wird halt erstmal die ganzen Bilder, die hinter den Datensätzen stehen, auch selbst gespeichert und dann durch die Software daraufhin überprüft, ob die im bestehenden Datensatz bereits vorhandene Beschreibung des Bildinhalts mit dem auf dem Bild tatsächlich zu sehenden Inhalt übereinstimmt. Also die prüfen halt quasi die Qualität dieses Datensatzes. Also stimmt das, was im Text steht, mit dem Bild überein? Und wenn das nicht übereinstimmt, dann wird dieser Datensatz herausgefiltert. Also die nicht korrekten und schlechten Datensätze werden rausgefiltert. Und die dann noch verbleibenden Bilder, wo es halt im Grunde als korrekt empfunden wird, da werden dann die Metadaten wieder mit der URL des Speicherorts des Bilds und der Bildbeschreibung extrahiert und in diesen neuen Datensatz aufgenommen, den im Grunde jetzt der Beklagte bereitstellt.
Das passiert automatisch.
Das passiert halt mit dieser Software, die Software ist programmiert und der Ablauf, also da sitzt jetzt keiner, der das manuell macht, aber Einfluss auf das, was die Software macht, nehmen sie halt eben schon.
Ne? Nee, klar, die Parameter für was ist gute Qualität, schlechte Qualität, das beeinflussen sie natürlich, aber die stellen dann sozusagen eine Datenbank mit verbesserter Qualität oder wie auch immer oder eine überprüfte Datenbank irgendwie.
Genau. Und dafür müssen sie halt auch tatsächlich erstmal sich diese ganzen Bilder, dieser alte Datensatz in Bezug genommen hat, erstmal selber runterladen, analysieren. Und dann sagt halt der beklagte Verein hier selbst, er würde dann die Daten löschen. Das war aber wohl so ein bisschen streitig zwischen den Parteien, ob und wann halt diese Bilddaten dann halt wieder gelöscht werden. Die andere Partei, also der Kläger, ist ein Fotograf.
Dessen Bilder da wahrscheinlich
aufgetaucht
waren, nehme ich mal an.
Genau, und der ein Bild hat, was halt in diesem Datensatz des Beklagten erscheint und eben auch entsprechend analysiert wurde. Und dieses Bild wurde konkret heruntergeladen von der Website einer Bildagentur, das ist wohl hier Stock, die das Foto im Internet frei verfügbar mit so einem Wasserzeichen haben. Man kann da das Bild erwerben, dann kriegt man das Bild auch ohne Wasserzeichen. Genutzt wurde aber wohl tatsächlich dieses Bild mit Wasserzeichen zur Überprüfung, was halt so frei verfügbar ist. Ja. Und die Bildagentur, die hat zu dem Zeitpunkt, wo der Beklagte diesen Datensatz erstellt hat, also seine Analyse gemacht hatte, auf der Website einen Rechtevorbehalt gehabt. Ja. Also der hat den auf Englisch, ich lese mal vor.
Okay.
Also da steht dann Restrictions, you may not use automated programs, applet spots or the like to access the .com, also website or any content thereon for any purpose, including by way of example only, downloading content, indexing, scraping or caching any content on the website. Also quasi ein allgemeiner Rechtevorbehalt für alles, was sie auf ihrer Seite haben und die im Grunde genau das untersagt, dass halt diese Inhalte zum Zwecke des Crawling oder Scrapings dann nutzbar gemacht werden oder überhaupt heruntergeladen werden dürfen. Ja. Mhm. So. Mhm. Genau, der Kläger beklagt nun jetzt eine Verletzung seines Urheberrechts, also wie man schon erwarten konnte. Und zwar sagt er, seine Fotografie sei hier im Rahmen des Analyseprozesses unzulässig vervielfältigt worden. Er sei auch der Urheber der Fotos und die Bildagentur hier, die sei jetzt nicht selber urheberberechtigt, sondern hätte einfache Nutzungsrechte, die halt eben zur Lizenzierung anzubieten und diese entsprechenden Nutzungsrechte auch weiterzugeben. Und der Kläger moniert hier, was halt eben das die allgemeine Kritik natürlich an dieser Vorgehensweise ist, dass er sagt, dieses massenhafte Einverleiben von urheberrechtlich geschützten Werken zu Trainingszwecken im Rahmen generativer KI beeinträchtige die normale Verwertung des urheberrechtlich geschützten Werkes, weil es die Voraussetzung dafür schaffe, dass Urheber in vielen Fällen ersetzt werden oder jedenfalls die Verwertung des Werkes durch ein kostenloses Konkurrenzangebot erheblich erschwert wird. Also schon also so ein allgemein politischer Vorwurf fast, also dass man halt im Grunde die vorhandenen kreativen Schöpfungen halt ausnutzt, um halt mit KI eigentlich die Schöpfer zu ersetzen.
Ja. Aber dieses Stockfoto, das war insofern lizenziert und rechtmäßig, das mit Wasserzeichen.
Ja, also ich sag mal, das mit Wasserzeichen wurde quasi als Vorschaubild angeboten, aber das war halt, also unterlag jetzt keinem Kopierschutz oder so. Ja, und man konnte es halt eben aber eine Lizenz daran rechtlich erwerben und dann hat man das Bild ohne Wasserzeichen bekommen.
Ja. Okay.
So, und das heißt hier, aber konkret geht's um den Fall, also dass das Bild verwendet wurde, um halt einen Datensatz zu erstellen, der für KI nutzbar ist. Was der Verein aber jetzt nicht gemacht hat, ist selber halt neuronale Netze mit dem Datensatz zu trainieren und auch im Grunde es nicht zu nutzen, um halt über KI neue Bildinhalte zu erstellen. Ne? Also das war jetzt nicht der Vorwurf, sondern das war einfach diese vorbereitende Handlung des Datensatzes. Genau.
Okay.
Ja, vielleicht willst du einfach, ich meine, ich vermute, dass du jetzt nicht da vertieft subsumieren kannst und willst, aber
das Prüfungsschema noch nicht vollständig im Kopf.
Aber du kannst ja vielleicht mal deine Meinung sagen dazu, wie du das.
Ja, ich meine, das hat natürlich viele Dimensionen, philosophische, politische, rechtliche, aber ich versuche mich mal auf die rechtlichen so ein bisschen vielleicht zu beschränken. Ja. Also die Frage ist natürlich einmal dieser Disclaimer, inwieweit der überhaupt so möglich ist oder da durchgreift, weil ja letztendlich jede Betrachtung dieser Webseite letztendlich schon eine Kopie des Bildes erzeugt sozusagen, bei auch Leuten, die sozusagen rechtmäßig auf diese Webseite surfen, haben das dann irgendwie lokal im Cache gespeichert, ob sie wollen oder nicht, ne? Natürlich nicht zu diesen Crawling-Zwecken, ob man so da dran kommt. Ja, also andererseits ist aber natürlich dieser Einwand des Künstlers durchaus zu verstehen, dass man, wenn man da diese massenhaften urheberrechtlich geschützten Werke einfach zu Trainingszwecken benutzt und das insbesondere kommerziell macht, was natürlich jetzt hier die Beklagte nicht getan hat, da könnte man wahrscheinlich schon auf jeden Fall ein Störgefühl bei haben, sage ich mal. Ne? Ob jetzt das dann wiederum diese vorbereitende Maßnahme schon umfasst, das könnte vielleicht so ein bisschen problematisch sein, ne? Ob das dann wiederum ausreicht als Urheberrechtsverletzung und Kopie. Und ich meine, man kann natürlich dann so langsam in die philosophischen Aspekte abdriften und sagen, naja, irgendwie auch jeder andere normale menschliche Künstler arbeitet natürlich so ein bisschen auch so wie diese KI. Man schaut sich irgendwelche Bilder an, ist von irgendwas inspiriert und schafft ein neues Werk und muss natürlich auch keine Urheberrechte von dem allen besitzen, was man sich alles mal angeschaut hat im Leben, um dann ein neues Werk zu schaffen. Ne? Ja. Das ist ja ungefähr das, was die KI macht.
Ja.
Und dann ist die Frage, kann dann da so ein einzelnes Werk oder der Einfluss auf so ein KI-Modell untersagt werden auf diese Weise.
Ja.
Das sind so ein bisschen die Fragen, die ich jetzt so ad hoc im Kopf habe.
Also eigentlich alles die Fragen, weshalb das Ganze natürlich auch sehr, sehr umstritten ist und die halt tatsächlich auch für die Beurteilung an der einen oder anderen Stelle eine Rolle spielen.
Mhm. Ich meine, beim Urheberrecht muss man ja eigentlich schon das hat er auch geltend gemacht, ne? Eine ungerechtfertigte Verbreitung oder Kopie des Werkes.
Vervielfältigung,
genau, so genau. Sagt das Gesetz,
genau.
Haben. Ich meine, das hätte man durch diese kurzzeitige Speicherung ja irgendwie, ne? Das müsste ja dann der Angriffspunkt sein.
Ja.
Die hätte man natürlich in der Tat.
Ja. Also da ist man tatsächlich auch, das war natürlich der Einstieg in die Prüfung, da ist man eigentlich auch relativ schnell dabei. Das Landgericht da erstmal gesagt hat, okay, dieses Foto unterliegt jetzt erstmal einem Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz. Mhm. Also zumindest als...
Ja, muss natürlich auch urheberrechtsfähig sein, genau, sozusagen. Ne?
Genau, wobei da reicht bei Fotos, hat man die Hürde nicht so wahnsinnig hoch, weil es diesen sogenannten Lichtbildschutz gibt. Da braucht man nicht mal jetzt eine schöpferische Leistung, die dahinter steht, sondern es hat einfach die... Ich sag mal, der Aufwand halt eben, das anzufertigen. Also da gibt's also diesen Lichtbildschutz im 72 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz und da hat das Landgericht Hamburg gesagt, also darüber ist es jedenfalls geschützt.
Ja. Und es ist ja auch durchaus interessant, bei den 5 Milliarden Bildern ist ja auf jeden Fall was dabei, was irgendwie mal urheberrechtlich geschützt ist,
um dafür die Frage aber, mal aber zu klären. Ist, ne? Genau, ja. Aber für Bilder, Lichtbilder kann man da relativ klar sagen, also da sind wir erstmal, also das ist, das jetzt erstmal ein urheberrechtsrelevanter Gegenstand sozusagen. Ja. Und das Zweite, was das Gericht dann, also das war jetzt eher eine Beweissache, also hat der Kläger jetzt tatsächlich auch die Rechte daran, da haben sie sich wohl den Laptop des Klägers angeguckt, auf dem irgendwelche Rohdaten vorhanden waren und wofür das Gericht auch relativ klar nachgewiesen war, dass der tatsächlich derjenige ist, der dieses Lichtbild angefertigt hat, die Rechte dann bei ihm liegen und jetzt auch aus den Umständen, dass hier eine Bildagentur da das Bild eigentlich primär angeboten hat, im Internet jetzt auch nicht geschlossen werden konnte und auch so nicht vorgetragen wurde, dass der Kläger die Nutzungsrechte insoweit eingeräumt hat an die Agentur, dass er im Grunde selber diese Rechte nicht mehr geltend machen könnte. Also da war relativ klar, also das ist ein geschütztes Werk und der Kläger hat auch hieran die Rechte oder nicht unbedingt geschütztes Werk, aber geschütztes Lichtbild zumindest. Und der Kläger hat hieran die Rechte. Dann ist es so, wenn man daran die Rechte hat, dann liegt das Vervielfältigungsrecht ausschließlich auch erstmal beim Urheber. Vervielfältigungsrecht ist im Gesetz so dargelegt, dass das Recht ist, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleich viel, ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. So, und da ist auch relativ klar aus Sicht des Gerichts, die haben ja das war ja unstreitig, die haben die Fotos selber erstmal runtergeladen über diese URL und dann zum Zwecke der Analyse, das ist eine Vervielfältigungshandlung und eine Zustimmung der Klägerin dazu hat es jetzt erstmal nicht gegeben, wobei da wohl der hat nicht zugestimmt, wobei seitens des Beklagten behauptet wurde, es gäbe eine schlichte allgemeine Einwilligung, so ein bisschen so Richtung wie den Tapetenfall, den wir schon mal hatten, dadurch, dass es im Internet bereit stünde. Aber
dass das auch irgendwie mal runtergeladen wird, sozusagen.
Ja, aber das wurde nicht großartig problematisiert und das Landgericht hat das wohl nicht so gesehen, dass man da jetzt schon eine Einwilligung sehen könnte. Aber relevant sind einige gesetzliche Erlaubnistatbestände, die das Gericht dann geprüft hat. Also es gab keine Zustimmung, aber die Frage ist diese Vervielfältigungshandlung ausnahmsweise gerechtfertigt? Und da hat das Gericht genau 3 Erlaubnistatbestände geprüft. Ja. Als erstes geht es um eine Erlaubnis vorübergehender Vervielfältigungshandlungen, die integral oder wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens sind und dem alleinigen Zweck dienen, also entweder eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung, dann eines Werkes oder solchen Schutzgegenstands zu ermöglichen und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Mhm. So, also im Grunde, es geht da um diese Fälle, dass man bestimmte technische Verfahren anwendet, also hat es ja gerade auch selber schon gesagt, da wird ja automatisch irgendwie was vervielfältigt.
Das ist ja genau dieser Fall, dass man sich anguckt auf der Webseite und dafür muss es mal kurz bei irgendeinem Interessenten gespeichert und angezeigt werden können auf dem Bildschirm, damit er sagen kann, das gefällt mir, das hätte ich gerne und dann kommt es zur eigentlichen Lizenzierung sozusagen.
Genau, genau. Und da will man halt so ein bisschen so einen angemessenen Interessenausgleich schaffen, dass wenn jetzt im Grunde diese quasi zwangsläufig mit diesem technischen Verfahren verbundene Vervielfältigung da keine eigene wirtschaftliche Bedeutung ist und eigentlich dahinter auch etwas Rechtmäßiges steht, dann soll nicht dadurch quasi durch diese dadurch erforderliche Vervielfältigung im Grunde schon eine Urheberrechtsverletzung vorliegen. Dann würde man ja im Grunde die Rechte des Nutzers dann doch stark gegen die Rechte des Urheberrechtsinhabers dann einschränken.
Aber das kann doch wohl nicht greifen, oder?
Ja, also das ist eine Vorschrift, genau. Das ist eine Vorschrift, die schon relativ lange sogar existiert. Ja, also über die sogenannte InfoSoc-Richtlinie 2001, also eine EU-Richtlinie, ins deutsche Gesetz eingeführt wurde. Damals ging es primär darum, dass Urheberrecht in der EU ein bisschen mehr zu vereinheitlichen. Also da gab es halt dann doch sehr viel Wildwuchs in den einzelnen Ländern und man wollte es halt stärker vereinheitlichen. Dafür gab es diese Richtlinie und die spezielle Vorschrift, die man dann eben auch einheitlich in der EU dann angewendet haben wollte, da ging es primär darum, dass man die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien gewährleisten wollte, die für ihren Betrieb die Ausführung dieser vorübergehenden Vielfältigungshandlungen benötigen. Mhm. So, jetzt warst du schon skeptisch, ob die das jetzt hier wirklich anwendbar ist in unserem Fall. Da habe ich jetzt gerade.
Ja, zumindest so von der zweckorientierten Auslegung hat man jetzt hier zumindest, ist jetzt nicht so direkt erkennbar, dass dann hinterher diese eigentlich gewollte Lizenzierung oder das eigentliche Geschäft, das findet ja dann nicht statt. Man hat das ja dann sozusagen kurz gespeichert, für seine Zwecke genutzt und dann war es das sozusagen aus Seiten des, aus Sicht des Urheberrechtsinhabers. Und der andere hat aber sozusagen wirtschaftlichen Nutzen daraus gezogen, dass er das Bild mal kurz hatte, ohne entsprechende Gegenleistung. Ja. Deshalb ist jetzt nicht so direkt erkennbar, warum es passen sollte.
Ja, also du hast jetzt mehr nach dem Sinn und Zweck argumentiert. Ich habe ja auch den Wortlaut noch gar nicht vorgelesen. Ja,
der passt Vorschlag. Vielleicht auch schon.
Genau, es ist halt, also was im Wortlaut auch noch drinsteht, ist halt, dass die Vervielfältigungshandlung flüchtig oder begleitend sein soll. Und daran hat das Landgericht Hamburg schon im Wortlaut auch den Tatbestand als nicht erfüllt angesehen. Also bei flüchtig geht es wohl darum, dass es halt eben so lange gespeichert wird, wie es für das ordnungsgemäße Funktionieren des betreffenden technischen Verfahrens erforderlich ist, danach automatisiert gelöscht werden soll. Mhm. Und obwohl das jetzt natürlich Teil dieser Software, des Softwarebefehls war das, also ob das jetzt überzeugend ist oder nicht, war das Landgericht schon der Meinung, dass hier keine Automatisierung oder nutzerunabhängige Löschung erfolgt, sondern dass dies aufgrund einer entsprechenden bewussten Programmierung des Analyseprozesses erfolgt sei. Also darin schon irgendwie die Automatisierung nicht gesehen habe und bei begleitend, also da, und das ist ja, glaube ich, auch primär dein Argument, gesagt, das ist weder, anderes, ne? Also das würde voraussetzen, dass weder eigenständig noch einem eigenständigen Zweck dient und hier würde ja gezielt heruntergeladen, um die Bilddatei dann zu analysieren und es sei ein der Analyse vorgelagter, bewusster und aktiv gesteuerter Beschaffungsprozess. So, und insofern greift der Ausnahmetatbestand nicht. Mhm. Und jetzt gibt's aber einen zweiten Ausnahmetatbestand. Also die anderen beiden sind relativ ähnlich, weil es jeweils um das sogenannte Text- und Data-Mining geht.
Okay.
Was Text- und Data-Mining ist, definiert das Gesetz selber und zwar als automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen, insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Mhm. Und
das klingt erstmal
relativ ganz einschlägig. Passend, ne? Das ist eingeführt worden über die sogenannte DSM-Richtlinie. DSM steht für Digital Single Market und das war die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Das war eine, die politisch heiß umstritten war, weil es auch da schon um den Ausgleich zwischen Urheberrechten und dann doch freiem Zugang zu digitalen Inhalten ging. Und da wurde lange hin und her gerungen, bis man da irgendwie eine Lösung hatte. Waren, glaube ich, auch nicht alle Länder der EU dafür gewesen. Und genau, darüber ist es eingeführt worden. Genau, bei dem Text- und Data-Mining als solches. Also da war es so, da hat der Gesetzgeber ein großes Potenzial gesehen in der Technologie und hatte auch den Wunsch, dass dieser umfassend nutzbar gemacht werden soll und letztlich auch für die Privatwirtschaft. Ja, also man hat darin, also in diesen Text- und Data-Mining-Technologien ein großes Innovationspotenzial eben für die Forschung und für kommerzielle Anwendungsfälle gesehen. Wobei, genau, und das unterscheidet jetzt diese beiden Tatbestände, die ich noch prüfe. Also hier geht es tatsächlich um einen, der im Grunde grundsätzlich auch für die kommerzielle Nutzung vorbehalten. Es gibt noch einen anderen Erlaubnistatbestand, der jetzt allein für die wissenschaftliche Forschung vorbehalten ist. So. Und ich sage mal in der Literatur, also ich sage jetzt gleich erst, was Landgericht Hamburg daraus gemacht hat, aber die Literatur sieht eigentlich den fast wichtigsten Anwendungsfall für dieses Text- und Data-Mining im Training von künstlicher Intelligenz. Ja, und genau, in künstlicher Intelligenz sind Systeme, die Aufgaben und Probleme durch statistische Auswertung von Daten lösen. Und künstliche Intelligenz kommt ja gerade da zum Einsatz, wo große Datenmengen zu analysieren, Muster, Korrelationen und Trends zu identifizieren sind. Und deshalb ist auch die bisher herrschende Kommentarliteratur, die sich damit befasst hat, der Auffassung, dass dieser Tatbestand eigentlich sehr gut auf das Training von künstlicher Intelligenz passt, also auch von dem Wortlaut. Es wird aber, und darauf geht dann gleich auch das Land, oder gehe ich gleich ein, das ist das Landgericht Hamburg eingegangen, teilweise bezweifelt, ob diese Vorschrift auf das KI-Training aus technisch-historischen Gründen anwendbar sein sollte. Mhm. Und zwar, also diese Richtlinie, die ist aus dem Jahr 2019. Mhm. Und da war, sage ich mal, die Entwicklung von KI noch nicht so weit, wie sie heute ist. Und deshalb meinen manche, dass der europäische Gesetzgeber das KI-Problem, zumindest wie es sich heute darstellt, noch nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Obwohl dem Gesetzgeber bewusst gewesen sei, dass halt dieses Text- und Data-Mining ja gerade für das maschinelle Lernen als Basistechnologie für künstliche Intelligenz von besonderer Bedeutung ist. Mhm. Also man hatte halt schon dieses Thema maschinelle Lernen auf dem Schirm, aber natürlich nicht die Macht der KI-Systeme, wie man sie heute kennt.
Ja, also man hatte schon auf dem Schirm, dass man große Datenmengen braucht und das sinnvoll sein kann, ne, die zu haben und zu analysieren und Trends rauszufinden. Ja. Man hatte wahrscheinlich eher so dieses, ja, diese Auswertung so ein bisschen im Kopf, ne, dass man sagt, ist ja interessant zu wissen, dass Leute, die das Bild haben, das Wort benutzen oder dass das Zusammenhang mit dem aufkommt. Aber da war man, also mit der Rechenpower und so, wahrscheinlich auch noch nicht so bei diesem Generativen, ne? Dass man das dann wiederum einsetzt, um neue Texte zu erzeugen. Da dieser Schritt fehlte noch und das hatte man, glaube ich, eventuell nicht so.
Genau, genau. Und deshalb ist so ein bisschen, wird so ein bisschen bezweifelt, naja, also soll es das wirklich erfassen, weil der Gesetzgeber hatte das doch noch nicht so betrachtet. Und so ein bisschen der Wunsch nach einer neuen politischen Entscheidung darüber, wie man denn jetzt mit den aktuellen KI-Systemen ausgeht und dass da vielleicht was ins Gesetz reingerutscht ist, was man so vielleicht nicht gewollt hatte. Und trotzdem war die herrschende Meinung oder ist die herrschende Meinung in der Literatur der Meinung, dass gerade das Training von KI ein Anwendungsfall dieser Erlaubnisvorschrift sein soll. Genau, jetzt komme ich aber wieder dazu, aber spielt gleich noch eine Rolle.
Okay.
Was das Landgericht Hamburg jetzt erstmal gesagt hat zu dieser Vorschrift. Und zwar, also ist es erstmal, also war auch das Landgericht Hamburg jetzt erstmal der Meinung, von dem reinen Wortlaut der Vorschrift passt das jetzt erstmal ganz gut. Ne? Also der Beklagte hat hier ein Lichtbild runtergeladen, um das halt mit einer Software, also wo Bildinhalt und Text zueinander in Beziehung gesetzt werden, abzugleichen. Genau, und diese Analyse der Bilddatei zum Abgleich mit der vorbestehenden Bildbeschreibung sei eine Analyse zum Zwecke der Gewinnung von Informationen über Korrelationen. Und das, was ich eben also vorgelesen habe zum Data- und Text-Mining, das passt da eigentlich eins zu eins. So. Ja. Und hat sich aber natürlich mit den Stimmen aus der Literatur auseinandergesetzt, die doch meinen, es sei trotzdem nicht anwendbar. Mhm. Und dieses, es ist trotzdem nicht anwendbar, das nennt man unter Juristen dann teleologische Reduktion. Ne?
Also eine Reduzierung der Anwendbarkeit auf den Zweck, für den es eigentlich gedacht
war. Genau, der Wortlaut gibt eigentlich mehr her, aber man muss es halt, also man darf nicht den Wortlaut vielleicht alleine nehmen, sondern man muss es halt eben nach dem eigentlichen Sinn und Zweck einschränken, den Wortlaut. Und da gibt's halt eben diese Meinung, dass man aus dem Tatbestand die Vervielfältigung Daten zum Zwecke des KI-Trainings dann doch herausnehmen solle. Und die Literatur, die begründet das teilweise damit, also damit hat sich das Landgericht Hamburg auseinandergesetzt, also gesagt, also dieser Paragraph 44b Urhebergesetz, über den wir gerade sprechen, der erfasse nur die Erschließung in Daten verborgener Informationen, nicht aber die Nutzung des Inhalts der geistigen Schöpfung.
Okay.
Und genau so okay hat eigentlich das Landgericht Hamburg auch gesagt. Gesagt hat, was, also was der Unterschied zwischen den beiden sei jetzt nicht, also wann ist denn jetzt was in den Daten verborgene Information und wann ist das denn schon Inhalt der geistigen Schöpfung? Da sagt das sei ja irgendwie, sei sehr schwer zu fassen. Und genau, dann wurde vom Schrifttum auch angemerkt, dass es bei diesem Web-Scraping ne, also was ja im Grunde diese Daten zum Vorschein bringen. Da ging es aber doch um den geistigen Inhalt der zu Trainingszwecken genutzten Werke und letztlich um die Schaffung inhaltsgleicher oder ähnlicher Konkurrenzprodukte. Also ne, die haben halt diese Abgrenzung, also die für uns alle nicht so ganz klare Abgrenzung gemacht, aber gesagt hat, also wenn es um den Inhalt der geistigen Schöpfung ginge, dann müsste man das ausnehmen. Und das wäre ja hier der Fall bei dem Webscraping, weil man ja das eigentlich machen würde, um halt generativ tätig zu werden und halt eben Konkurrenzprodukte zu erzeugen. Und da hat das Landgericht Hamburg aber gesagt, da würde jetzt auch nicht so klar über die unterschiedlichen, also nach den unterschiedlichen Schritten entschieden werden. Also ne, das Webscraping alleine würde jetzt erstmal der Erstellung von Datensätzen dienen, die dann halt eingesetzt werden können zum Training künstlicher neuronaler Netze und die dann in einem dritten Schritt dazu führen können, dass die trainierten KI-Anwendungen neue Bildinhalte erstellen. Aber das sei ja dann doch weit nachgelagert zu dem Prozess, halt eben diese Datensätze zu generieren. Und hat obendrein, also wenn man jetzt an dieser ersten Stage halt nur ist, dass man da jetzt dann an eine Absicht anknüpft, ob das denn hinterher dann zur Generierung von Inhalten verwendet werden könnte, nicht wirklich ein taugliches Kriterium dafür sei, ob man jetzt dieses Text- und Data Mining dann in dieser frühen Stage zulassen soll. Und zu dem Einwand, dass man ja im Grunde die weitere Entwicklung nicht so richtig vorgesehen hat, sagt das Landgericht Hamburg, dass es zwar eine technische Fortentwicklung gegeben habe seit 2019, ja, im Bereich der künstlichen Intelligenz, aber das würde halt mehr die Leistungsfähigkeit dieser Netze, das hast du, glaube ich, auch schon so gesagt, ne, betreffen und weniger die Art und Weise und die Systematik, die man eigentlich ursprünglich, also die der Gesetzgeber im Sinn hatte. Und deshalb wäre das aus Sicht des Landgerichts Hamburgs jetzt auch kein wirklich tauglicher Einwand dagegen, weil durchaus es jetzt sich nicht um eine ganz neue Technologie handelt und der Gesetzgeber halt eben schon diese Dinge im Blick hatte. Und dann hat das Landgericht Hamburg auch an die KI-Verordnung, die ist relativ neu angeknüpft aus dem Jahr 2024. Also um die geht's hier zwar nicht, aber die KI-Verordnung, die hat im Grunde eine Bezugnahme auf diese Vorschriften aus der DSM-Richtlinie gemacht und dadurch aus Sicht des Landgerichts Hamburgs schon auch bestätigt, dass das im Rahmen der künstlichen Intelligenz, also wo man bei der KI-Verordnung das auf dem Schirm hatte und sich dann bezogen hat auf diese Richtlinie. Also da geht es insbesondere um Einschränkungen dieses Erlaubnistatbestands, auf die ich gleich noch komme, die da in Bezug genommen werden in der KI-Verordnung. Aber hat dann gesagt, hat darin quasi nochmal so eine Bestätigung des Gesetzgebers. Also wenn das jetzt, sage ich mal, 2019 noch nicht auf dem Schirm gehabt hätte, aber 2024 eine spezielle Verordnung macht für diese neuen KI-Systeme und nimmt das dann noch in Bezug und ändert es nicht ab, dann hat das wohl auch bestätigt. Ja,
Das fällt es natürlich schwer, jetzt da eine andere Intention reinzulegen, historisch oder teleologisch.
Genau. Und deshalb war das Landgericht Hamburg der Meinung, also zwar mag der auf diese Weise erstellte Datensatz nachfolgend zum Trainieren künstlicher neuronaler Netze genutzt werden können und die dabei entstehenden KI-generierten Inhalte mögen auch in Konkurrenz zu den Werken menschlicher Urheber treten können. Das würde aber nicht rechtfertigen, in der Erstellung der Trainingssätze jetzt eine Beeinträchtigung dieser Verwertungsrechte zu erblicken. Also in dem Sachverhalt, den wir hier vorliegen haben. Ja. Genau. Und hat deshalb im Grunde das Text- und Data Mining hier in diesem konkreten Kontext für zulässig gehalten und meint, wenn man halt diese allgemeinen Absichten, ne, dass es später verwendet würde, damit reinlesen würde, würde es quasi auch diesen Erlaubnistatbestand nahezu ausschließen, weil man es ja nie ausschließen kann, dass es später dann doch eben für kommerzielle Zwecke benutzt wird.
Wenn es dann dazu geeignet ist, ist es dazu geeignet und
genau. Ja. Genau. Also insofern ist halt das, was hier gemacht wurde, also Datensätze halt zum Training bereitzustellen, jetzt erstmal als Text- und Data Mining im Sinne dieses Erlaubnistatbestandes angesehen. Jetzt gibt es aber weitere Voraussetzungen in diesem Erlaubnistatbestand. Okay. Einer davon ist, dass die Daten oder diese Bilder rechtmäßig zugänglich sein müssen. Das ist aber dadurch geschaffen worden, dass sie halt eben selber, also öffentlich im Internet angeboten worden sind und hier auch klar war, dass das war eventuell ursprünglich war streitig, ob denn jetzt das Originalbild verwendet wurde oder halt das Bild mit Wasserzeichen, aber da hat hier dann auch eine Relevanz gehabt, dass halt eben bei der Analyse das Bild mit Wasserzeichen verwendet wurde, was halt eben verfügbar jetzt erstmal ohne Einschränkung verfügbar war, nicht man nicht speziell durch Abschluss einer Lizenzvereinbarung sozusagen erwerben musste. Und dann ist es aber auch so, dass der Absatz 3 vorsieht, den lese ich vielleicht nochmal vor, dass Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1, das sind halt eben diese rechtmäßigen Vervielfältigungshandlungen zum Text- und Data Mining, nur zulässig sind, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken, wie hier, ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt.
Okay, jetzt kommen wir zum Disclaimer.
Jetzt kommen wir zum Disclaimer, genau.
Wie war der denn? War der maschinenlesbar?
Genau, also erstmal hat er sich noch, genau, wir kommen gleich zu maschinenlesbar. Okay, ja. Aber erstmal ging es noch um die Frage, da heißt es hier, wenn der Rechtsinhaber sich die vorbehält.
Das war jetzt und dann hier wurde, dieser Anbieter.
Ne, genau, da wurde diskutiert, ist denn der Vorbehalt eines bloßen Lizenznehmers, also nicht des Rechtsinhabers, ist das dem gleichgestellt. Wie würdest du das sehen?
Ja, aus praktischer Sicht macht das natürlich schon Sinn, wenn man das auch zulässt, ne? Weil der eigentliche Inhaber da ja nur so bedingt Einfluss drauf hat, wie das dann da so genau auf der Webseite aussieht und dass ja alles dieser Stockfoto-Anbieter oder wer es war, irgendwie durchführt. Dann würde ich dazu tendieren, sagen, das müsste eigentlich auch gelten, aber das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Ja.
Also das Landgericht Hamburg ist da relativ klar von ausgegangen und ich finde das auch persönlich sehr nachvollziehbar. Es wurde trotzdem in der Literatur dann doch stark kritisiert, weil, also zumindest teilweise, das gesagt wurde, da steht doch eindeutig Rechtsinhaber drin, das ist er nicht. Und ich weiß aber nicht, an welcher Stelle, also ich sag mal, wenn natürlich jetzt der Fotograf von der Agentur verlangt hätte, diesen Hinweis auf die Seite zu machen, dann finde ich, wäre es natürlich ja noch ganz klar. Ja. Ich habe das Gefühl, kritisiert wurde es vielleicht an der Stelle, dass im Grunde der Fotograf selber diesen Rechtevorbehalt gar nicht vorgesehen hat und die Agentur das aus eigenem Antrieb gemacht hätte und dass die und dann im Grunde nicht derjenige wäre, der den wirksamen Rechtevorbehalt erklären kann.
Und man dann vielleicht sogar entgegen den Interessen des eigentlichen
Das wurde mir auch gefragt, was ist denn, wenn der Fotograf dafür ist, aber die Agentur dagegen? Also die ist natürlich jetzt nicht die, vielleicht die Hoheit darüber hat zu entscheiden, ob das jetzt quasi dafür verwendet werden kann oder nicht. Ne? Und vielleicht hätte man es da mehr problematisieren müssen, woher denn der Vorbehalt kommt. Jetzt hat sich natürlich irgendwie der Fotograf auch gewissermaßen zu eigen gemacht. Also ich finde, wenn er natürlich derjenige ist, der das auch von der Agentur verlangt, dann dürfte man jetzt nicht zu formeller einen Rechteinhaber anknüpfen. Aber da hat das Landgericht Hamburg gesagt, also Rechteinhaber müsste man hier weit verstehen und kann auch jemand sein, der abgeleitete Rechte hat. Also und deshalb als solches war das jetzt noch nicht problematisch für den Nutzungsvorbehalt.
Okay.
So, die andere Frage ist aber jetzt die Frage vielleicht noch zum Inhalt. Also es ist sehr, also was wohl auch relativ klar ist, also der Nutzungsvorbehalt, der muss relativ ausdrücklich erklärt sein. Da wurde hier dann auch problematisiert, ob denn so ein Hinweis, ja, alle Werke auf dieser Seite dürfen nicht dafür verwendet werden. Also es war jetzt nicht speziell für das Foto. Ja. Da war das Landgericht Hamburg aber auch nicht zu streng und hat gesagt, das ist zumindest zweifelsfrei bestimmbar und damit auch ausdrücklich. Kann man natürlich auch zweifeln, ne? Und dann wurde auch diskutiert, ob dass sich der Vorbehalt ja nicht ausdrücklich auf dieses Text- und Data Mining und auf diese gesetzliche Vorschrift bezogen hat, sondern auch insoweit etwas allgemeiner formuliert hat. Und da hat Auslandgericht Hamburg gesagt, da braucht man keine Formulierung mit Bezug zu irgendeiner bestimmten Vorschrift. Es reicht, dass halt eindeutig ist, dass das nicht erlaubt ist. So. Mhm. Und also das war auch noch kein Problem. Jetzt kommen wir aber zur Maschinenlesbarkeit, zu der Frage. Also da war auch, oder willst du mal überlegen, woher das wohl kommt, also diese Maschinenlesbarkeit und was der Sinn und Zweck sein soll?
Das ist ja, ich würde sagen, es geht ja gerade hier um dieses Data Mining und Crawling. Das heißt, Maschinen machen das und die sollen sozusagen direkt bei ihrer Crawling-Tätigkeit sozusagen nicht Bilder rausfiltern oder Inhalte rausfiltern, die bei denen das nicht erwünscht ist. Das heißt, das soll gerade automatisch passieren können, denke ich mal.
Genau, genau. Das, also es soll einfach die Möglichkeit natürlich erstmal, also ich sag mal, das ist der breiteste Konsens, den man hier hat. Also es soll möglich sein, dass es nicht jemand manuell lesen muss, um es herauszufinden. Soll beim Crawlen möglich sein, das halt eben festzustellen. Und da, ich meine, gut, es lag jetzt in Textform vor.
Ja, also es ist ein Bild gewesen, dann könnte man schon
sagen, es war, glaube ich, es war schon ein Text. Es war ein Text, ja.
Ich meine, solange es da irgendwie kein, es war Englisch, glaube ich, ne, in dem Fall, irgendwas, ja. Aber ich sag mal, beim Computer man schlecht wahrscheinlich jetzt negativ bewerten könnte. Die Frage ist, solange es ja sozusagen keinen standardisierten Vorschrift gibt, dann nicht irgendwie so ein Flag gibt, wo man den dann auf 0 oder 1 setzen kann, wo die Maschine dann direkt weiß, dass es erlaubt, dass es nicht erlaubt. Bleibt einem ja keine andere Möglichkeit, als das so als ausformulierter Text hinzuschreiben, ne? Also man kann es wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht mehr genau den Wortlaut in Erinnerung von eben, ob man das noch prägnanter formulieren kann.
Ich meine, das Gesetz schreibt natürlich nichts speziell vor, es gibt aber tatsächlich einen Standard. Also
gibt es schon.
Okay. Also den sogenannten Robox Exclusion Standard, kurz Robots.
Da könnte man natürlich sagen, dass das gemeint ist mit maschinenlesbar. Genau,
und ich sag mal, wer sicher gehen wollte, dass das auch wirklich wahrgenommen wird. Der kann halt nach diesem bestimmten Standard das so einstellen, dass auch jeder Webcrawler das eindeutig erkennt. So, ja, also da ist wahrscheinlich jeder, der es ernst meint, programmiert den Crawler so, dass dann in dem Fall halt auch nichts runtergeladen wird. So. Und es gibt halt eben auch Stimmen in der Literatur, die sagen, da muss man es halt auch so machen, damit es maschinenlesbar ist. Ne? Und das Landgericht Hamburg hat aber gesagt, man müsste es schon immer stets in Abhängigkeit der technischen Entwicklung im Zeitpunkt der Wertnutzung ansehen. Und beruft sich auch da auf eine Vorschrift eben aus der KI-Verordnung, die sagt, eben zur Ermittlung und Einhaltung dieser Rechtevorbehalt, das ist auch das, wo dann im Grunde diese alte Richtlinie in Bezug genommen wurde, müsste man auch modernste Technologien vorhalten, um halt diesen Nutzungsvorbehalt einzuhalten.
Zum Beispiel ein künstlich trainiertes System.
Ja, ganz genau. KI-Wendungen ja durchaus in der Lage, auch natürlich geschriebene Texte inhaltlich zu erfassen. Und bei diesem Interessenausgleich, den man hier schaffen muss, wäre es halt eben, ich sag mal, zu wenig verlangt, zu sagen, dass es immer die denkbar einfachste technische Lösung sein muss, die ausreichend ist, sondern müssen auch weitergehende erachtet werden. Und hat eben genau diesen von dir angesprochenen Wertungswiderspruch gesehen, dass man ihm ermöglicht, immer leistungsfähigere und textverstehende und kreierende Modelle zu schaffen, aber soll entsprechende Technologien nicht anwenden müssen. Und sich damit, also Kammer hat selber erkannt, dass wohl die herrschende Literatur es aber tatsächlich anders sieht. Also die sagte, man braucht halt eben den Standard mehr oder weniger. Hat aber, und das war natürlich so ein bisschen trickreich, auf eine Veröffentlichung des beklagten Vertreters hier sich bezogen, der wohl die Auffassung der Kammer vertreten hat. Und hat gesagt, herrschende Meinung nicht, aber der Vertreter der Gegenseite sieht es doch selber so. Okay. Und war deshalb der Meinung, dass, also nach Auffassung der Kammer, müsste man halt eben den natürlicher Sprache formulierten Nutzungsvorbehalt und war auch der Meinung, nach allem, was der Beklagte vorgetragen hat, wäre das auch 2021 schon erfassbar gewesen, also weit wie künstliche Intelligenz da war, beachten müssen.
Okay. So.
Und ist deshalb halt aus dem Tatbestand, also hat da jetzt keine Rechtfertigung gesehen, aber da muss man sagen, also das ist, glaube ich, noch mehr als offen, ob das...
Ja, da gibt es so einige Punkte, wo man vielleicht anders
sehen könnte. Ob man das auch so sehen könnte. Mhm. Aber Fakt, ich meine, das kann man schon mal festhalten, also wenn man jetzt einen vernünftigen Nutzungsvorbehalt erklärt hat an der Seite, dann scheidet das im Grunde...
Standard, dann ist man da ja relativ
dann sicher. Dann kann im Grunde das veröffentlichte Werk dann nicht benutzt werden. Mhm. Anders als bei der Vorschrift des Paragraph 60d Urheberrechtsgesetz, da geht es dann eben auch um Text und Data Mining, aber für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung.
Okay.
Und das ist eine Vorschrift, die ist sogar ursprünglich schon mal über diese Infosoc-Richtlinie, also die zur Harmonisierung des Urheberrechts erfolgt, also auf der Basis schon 2017 mal eingeführt worden ins deutsche Urheberrechtsgesetz, ist aber auch über die DSM-Richtlinie, also die dann 2019 erlassen wurde, dann nochmal modifiziert worden. Mhm. Und da geht's halt eben tatsächlich auch darum, dass der Gesetzgeber das Potenzial, welches sich aus der technischen Analysemethode für Daten, dem Text- und Data-Mining ergibt, für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nutzbar machen will. Und soll halt, also ne, das geht um Spannungsverhältnis, Wissenschaftsfreiheit und Verwertungsinteresse des Rechteinhabers. Mhm. Und diese Vorschrift steht jetzt auch aktuell neben der Vorschrift des 44b, die wir gerade behandelt haben, die ist ja auch für den kommerziellen Bereich erlaubt. Aber dieser 60d, der regelt halt diesen Nutzungsvorbehalt gerade nicht. Ne? Also der schränkt den Anwendungsbereich ein.
Genau, das sollte man meinen, müsste ja irgendwie breiter sein, weil man mit halt der Forschung mehr benutzen
kann. Genau, wissenschaftliche soll. Forschung geht, ja. Aber da kann sich jemand mit einem Rechtevorbehalt nicht drüber hinwegsetzen. Also zumindest so die Auffassung des Landgerichts Hamburg. Und das heißt halt, dass Text- und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung durch Forschungsorganisationen zulässig ist. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier eine Forschungsorganisation und haben wir hier wissenschaftliche Forschung? Genau, wissenschaftliche Forschung ist erstmal hier definiert allgemein das methodisch-systematische Streben nach neuen Erkenntnissen. Und dabei würde es genügen, dass der Arbeitsschritt auf einen späteren Erkenntnisgewinn gerichtet ist, wie es halt bei zahlreichen Datensammlungen der Fall ist, die zunächst durchgeführt werden müssen, um anschließend empirische Schlussfolgerungen zu ziehen, aber ein späterer Forschungserfolg jetzt erstmal nicht vorausgesetzt werden müsste. Mhm. Und dass die Erstellung eines Datensatzes der streitgegenständlichen Art der Grundlage für das Trainieren von KI-Systemen sein kann, durchaus als wissenschaftliche Forschung anzusehen ist. Ja. Okay. Und entscheidend ist aber dafür dann auch, dass nicht kommerzielle Zwecke verfolgt werden sollen. Also das ist eben auch eine Voraussetzung. Und da hat das Gericht erstmal festgestellt, dass unstreitig dieser Datensatz kostenfrei veröffentlicht und damit auch auf dem Gebiet künstlicher neuronaler Netze Forschender zur Verfügung gestellt wird. Und auch an der Stelle sei es aber nicht relevant, ob dieser Datensatz jetzt theoretisch auch von kommerziellen Unternehmen genutzt werden könnte. Also nur weil jemand es später potenziell kommerziell nutzen könnte, wird macht jetzt hier Forschung das Privileg für den Verein, der das jetzt im Grunde der Forschung ja zur Verfügung stellt, jetzt nicht unzulässig an der Stelle. Und dann ist die Frage, da spielten dann noch so ein paar Sachverhalte, die aber nur angedeutet worden sind, eine Rolle, ob denn die jetzt wirklich nicht kommerziell tätig sind. Mhm. Also da sollte erstmal, also hat das Gericht gesagt, zur Abgrenzung ist erstmal auf die konkrete Art der wissenschaftlichen Tätigkeit abzustellen und nicht darauf, wie sich jetzt quasi diese Organisation selber finanziert. Also ist dann die Frage, ist jetzt halt quasi die Tätigkeit als solche kommerziell? Und es kommt halt eben nicht so sehr darauf an, halt eben, wo beziehen die ihr Geld, um überhaupt halt eben zu forschen. Und da wurde dann weiterhin gesagt, also die nicht kommerzielle Zweckverfolgung ergibt sich jetzt halt erstmal einfach daraus, dass der Datensatz unstreitig kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, also die kein Geld dafür verlangen. Und habe ich aber gerade schon gesagt, also dass nicht infiziert wird, dass es halt eben hinterher auch kommerziell genutzt werden kann. Dann wurde halt darauf abgestellt, dass einzelne Mitglieder des Vereins möglicherweise aber auch mit ihren Unternehmen dann bezahlten Tätigkeiten nachgehen im Bereich, in dem Bereich hier. Das hat das Landgericht aber jetzt als solches auch nicht als relevant angesehen. Und dann gibt es eine Einschränkung, in dem es heißt, dass das halt im Grunde dieses Privileg nicht anwendbar ist auf Forschungsorganisationen, die mit einem privaten Unternehmen zusammenarbeiten, das einen bestimmenden Einfluss auf die Forschungsorganisation und einen bevorzugten Zugang zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung hat.
Also um so Umgehungstatbestände irgendwie auszuschließen.
Genau, und halt auch so typische Kooperationen auch der öffentlichen Hand mit Unternehmen, wo aber auch diese Unternehmen dann durchaus einen größeren Einfluss haben und auch eben ihre kommerziellen Zwecke durchsetzen kann. Ne? Und da es gab wohl irgendwie so einen angedeuteten Sachverhalt, wo ich jetzt aber, also wo nicht so ganz ganz klar war, was da genau passiert ist. Da wurde auf irgendeinen Chat auf einer Plattform Bezug genommen, wo für einen Finanzierungsbeitrag von $5,000 ein vorzeitiger Zugang zum kleineren Datensatz wohl gegeben wurde. Das okay. Gericht war am Ende der Meinung, also der Vortrag hätte jetzt nicht so wahnsinnig viel Substanz gehabt, dass man da irgendwie jetzt wahnsinnig viel draus ziehen könnte. Aber selbst wenn es auch richtig wäre, hätten sie es auch nicht so wirklich als relevant angesehen. Ne? Aber also was wohl entscheidend ist, also man jetzt erstmal festhalten kann. Also ich fand es etwas überraschend, weil, also ich sag mal, persönlich ist der Tatbestand ja doch eingeschränkt auf Forschungsorganisationen, die definiert sind als Hochschulen, Forschungsinstitute oder sonstige Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben.
Und jetzt ist es ein Verein.
Und das ist ja genau der gemeinnützige Verein, der im Grunde diese Forschung der anderen vorbereitet. Also wurde auf jeden Fall vom Landgericht Hamburg auch, wurden die als Forschungsorganisation eingestuft. Ne? Und das halt eben das Erfordernis der nicht kommerziellen Zwecke auch unproblematisch angesehen wurde, obwohl es relativ klar ist, dass diese Datensätze halt eben auch irgendwann später einem kommerziellen Zweck dienen sollen. Ne? Ja. Die andere Frage ist natürlich bei diesen späteren Fällen, inwiefern die dann selber auf diese Rechtfertigungsgründe dann angewiesen sein werden. Aber da wird es dann auch stark darauf ankommen, ob halt eben bei dem Training von KI und bei der generativen Erstellung neuer Inhalte dann doch wieder also eine Vervielfältigungshandlung der alten Bilder dann wieder erforderlich sein wird. Und wahrscheinlich kommt man daran nicht so richtig drum rum, ne? Also so dass die Frage ist, ob man dann doch nicht eher hier dafür sorgt, dass die Forschung und Entwicklung und Wissenschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz halt dann doch Fortschritte machen wird. Aber ob dann tatsächlich das konkrete Foto des Fotografen dann halt eben für ein Konkurrenzprodukt durch KI dann verwendet wird, ob er da nicht dann doch wieder weitergehenden Einfluss haben wird. Ne? Aber ist jetzt erstmal das Geschäftsmodell des Vereins, also was ja wirklich das grundlegende Geschäftsmodell des Vereins ist, erstmal vom Landgericht Hamburg in erster Instanz legitimiert worden. Okay. Aber es ist sehr viel, also ne, schon wieder sehr viel auch dazu geschrieben worden.
Ja.
Und man wird sehr davon ausgehen, dass, also ich weiß nicht, wenn der Fotograf es jetzt nicht in die Berufung da gewagt hat, dass doch auch weitere Entscheidungen kommen werden. Oder wahrscheinlich auch der EuGH da nochmal befragt, wo es wurde auch teilweise kritisiert, dass EuGH Hamburg da in einzelnen Fällen nicht genau von der Vorlage an EuGH abgesehen hat. Aber da wird dann vermutet, die wollten jetzt auch gerne die erste Entscheidung dazu treffen und schon mal Pionierarbeit leisten.
Sehr, sehr spannend. Also ich meine, gab ja letztendlich mehrere Punkte, ne, wo man je nach Fallkonstellation den einen oder den anderen Weg dann nehmen müsste.
Ja.
Also schon bei dem maschinenlesbaren Ausschlusstatbestand, ne, im kommerziellen Bereich hat man schon den einen Angelpunkt und dann hat man jetzt hier noch den zweiten Angelpunkt, ob man als Forschungseinrichtung durchgeht oder nicht, um die erleichterte Legitimation zu haben, sozusagen, ne? Was jetzt hier geglückt ist, aber ja auch nicht ganz so klar ist, sage ich mal. Ne?
Genau. Und eigentlich die Grundsatzfrage, ob der Gesetzgeber nicht per se nochmal aktiv werden soll und ob man das Text- und Data Mining in der aktuellen Fassung gar nicht für solche KI-Modelle
oder
Datensätze zulassen sollte.
Ja. Das dann irgendwie doch noch etwas verschärft oder dann zum Beispiel bei diesem Tatbestand, der jetzt für nur, oder dieser Ausnahmetatbestand, der für die Forschung nur gilt, ob man da nicht auch diese maschinenlesbare Disclaimer zulässt beispielsweise. Ne?
Genau, wobei der steht halt so im Gesetz nicht drin, aber auch das wurde halt begrüßt, dass dieser klare Unterschied zwischen einen Ausnahmetatbestand und den anderen und dass da halt eben der Nutzungsvorbehalt nicht erforderlich ist, dass das Landgericht Hamburg das klar gemacht hätte, das wurde schon sehr begrüßt.
Ja, so das passt, ist ja genau Literatur, konform, es fällt genau jetzt zwischen diese beiden.
Genau, die einzige, was eher die Frage ist, also infiziert dann doch ein späterer und auch schon intendierter oder zumindest möglicher kommerzieller Zweck dann auch schon diesen Ausnahmetatbestand der wissenschaftlichen Forschung. Aber ich sag mal, da kann man sicherlich auch der Meinung des Landgerichts Hamburg sein. Also ich sag mal, unklarstens vielleicht die Anforderungen an den Nutzungsvorbehalt, die da gestellt worden sind.
Ja, letztendlich hat man ja dann noch einige praktische Aspekte wie, also ich meine, hier kam man ja jetzt nur darauf, weil die diese Datenbanken ja, glaube ich, verkauft haben oder die zur Einsicht waren, sonst hat man ja das Problem, dass jetzt da der Rechteinhaber gar nicht mitbekommt, wenn man Pech hat, ne? Wenn das zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens passiert, dass man überhaupt nicht mitbekommt, dass das jetzt runtergeladen wurde und zu KI-Trainingszwecken verwendet wurde. Ne? Ja. Das ist dann eher eine praktische Sache.
Ja. Ja.
Aber dann hat man so eine Möglichkeit ja gar nicht. Ne? Ja.
Nee, das ist hier tatsächlich sehr offen und transparent bei dem Verein. Also der hat auch auf seiner Seite sehr so FAQs, wo er halt eben auch auf diese ganzen Fragestellungen eingeht. Ich weiß nicht, ob es nochmal angereichert wurde nach der Landgericht Hamburg-Entscheidung, weil da auch im Grunde, also die jetzt speziell in FAQs darauf hinweisen, dass sie diesem Privileg unterlegen. Aber ja, also insofern ist das an der Stelle hier dann doch sehr, sehr transparent und der Sachverhalt im weiten Teilen dadurch relativ klar.
Ja,
aber sicherlich die Fragestellungen, die dahinter stehen, jetzt einmal entschieden, aber noch lange nicht abschließend geklärt.
Genau, sowohl die sind noch nicht abschließend geklärt, als auch das eine oder andere rechts oder links daneben im Zusammenhang mit KI durchaus noch Möglichkeiten, die eine oder andere Entscheidung wahrscheinlich zu treffen in Zukunft für die Gerichte. Ja. Besten Dank für den Fall mit aktueller Relevanz, würde ich sagen, und zukünftiger Relevanz. Melden uns demnächst wieder, wenn wir nicht ersetzt werden durch zwei künstliche Intelligenzen.
Mal gucken, ob es alle rauskriegen, ob wir noch selber reden. Ja. Wahrscheinlich, wenn der Fall dann erfunden ist. Also,
genau.
Da gibt es ja doch einige Fälle. Also diskutiert man ja auch im Bereich der Juristerei, ob man Schriftsätze, wenn man Schriftsätze mit KI erstellt, da sind auch das eine oder andere Mal Gerichtsentscheidungen erfunden worden, die es so gar nicht gab.
Und ich meine, das Skript für den Podcast und unser mit Stimmentraining unsere Stimmen zu imitieren, vieles ist möglich mittlerweile. Insofern hoffe ich, dass wir uns dann demnächst persönlich wiederhören.
Ja, ich auch.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.